Direkt aus Europa, Nummer 391, Seite B.
Deutschlandradio Kultur. Zeitfragen.
Wir brauchen einen neuen Aufbruch in der Bildungspolitik.
Über die Ökonomisierung der Hochschulen. Ein Feature von Johannes Zuber.
Die deutschen Hochschulen verändern sich. Aus altehrwürdigen Universitäten werden Wissensbetriebe, die sich wie international agierende Unternehmen verhalten. Effizienz, Konkurrenz, Wettbewerbsfähigkeit. Die Idee, dass mehr Wettbewerb bessere Ergebnisse und eine höhere Effizienz erzeuge, stammt aus der Wirtschaftswissenschaft. 1776 beschrieb der schottische Moralphilosoph Adam Smith, wie Arbeitsteilung und freier Wettbewerb zum Gemeinwohl beitragen können. Sein knapp 1000 Seiten starkes Buch wird seitdem häufig auf die Formel reduziert: mehr Wettbewerb gleich höheres Gemeinwohl und weniger Staat gleich höhere Effizienz. Und deshalb soll auch im Hochschulwesen Wettbewerb herrschen. Universitäten sollen um Studierende, um Forschungsgelder und um gute Positionen in Rankings konkurrieren. Aber kann man diese Idee aus der Wirtschaft wirklich auf Hochschulen übertragen? Um das herauszufinden, fahre ich nach Bayern.
Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen in Bamberg aussteigen und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag. Auf Wiedersehen.
Die fränkische Kleinstadt Bamberg sieht aus wie aus dem Mittelalter gefallen. Fachwerkhäuser, enge Gassen, ein Dom. Die Universität ist eine der ältesten in Bayern und bekannt für ihre Wirtschafts- und Sozialwissenschaften.
Ich bin Richard Münch, Soziologieprofessor an der Universität Bamberg. Die Hochschulleitungen sind erheblich gestärkt worden und die Autonomie der Hochschulen, insbesondere also was das Budget betrifft, ist erheblich erweitert und dadurch ergibt sich ein Zwang, Universitäten wie Unternehmen zu führen.
Universitäten sollen nach Kosten-Nutzen-Rechnungen handeln. Was sich finanziell nicht lohnt, wird abgeschafft oder reduziert. Was dagegen Geld einbringt, wird ausgebaut.
Universitäten als Unternehmen können natürlich ihr Kapital vermehren, das dann also für Forschung und Lehre zur Verfügung steht. Und in diesem Sinne können sie schon auf diesem Markt, dem Quasi-Markt, der da geschaffen wird, mehr oder weniger erfolgreich sein. Dieser Wettbewerb zwischen Universitäten, der wird entschieden durch ihr Kapital. Habe ich viel Kapital, kann ich viele produktive Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler berufen. Habe ich welche berufen, dann kann ich mein Prestige steigern. Und mit diesem gesteigerten Prestige kann ich natürlich wieder mehr Geld akkumulieren und ich kann auch andere, weitere Wissenschaftler an mich ziehen. Das ist letzten Endes ein Verdrängungswettbewerb.
Das heißt nicht, dass es in der Wissenschaft keinen Wettbewerb geben soll. Ganz im Gegenteil.
Es gibt schon immer den wissenschaftlichen Wettbewerb zwischen Forscherinnen und Forschern um Anerkennung in der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Also dadurch, dass eben Forschungsergebnisse hervorgebracht werden, publiziert werden, man die Aufmerksamkeit der Kolleginnen und Kollegen gewinnt. Das ganze wissenschaftliche Leben ist dadurch geprägt, dass man Beiträge leistet und dafür Anerkennung bekommt.
In Zukunft soll es einige Spitzenuniversitäten geben. Dort sollen sich die besten Forscher versammeln und an großzügig ausgestatteten Instituten Spitzenforschung betreiben.
Michael Leitmann, Professor für Soziologie an der TU Darmstadt. Wenn man sich andere Länder wie Frankreich, Großbritannien, die USA anguckt, da haben wir ein paar Spitzenuniversitäten, wir haben aber auch eine Vielzahl von Universitäten, deren Niveau weit unterhalb dessen ist, was wir uns hier überhaupt vorstellen können. Wir erleben eine Hierarchisierung in jeglicher Hinsicht, finanziell, symbolisch wie auch sozial. Und diese Hierarchisierung hat viel mit Macht und Herrschaft zu tun.
Die Universität ist, neben der katholischen Kirche, eine der ältesten Einrichtungen der Welt. Ihre Geschichte geht bis ins frühe Mittelalter zurück, wo aus Klosterschulen kleine Akademien für Adelskinder wurden. Die Idee für eine moderne Universität in Deutschland hatte der Politiker und Gelehrte Wilhelm von Humboldt vor etwa 200 Jahren. Er gründete die Berliner Universität, die heute seinen Namen trägt, und er setzte sich dafür ein, Forschung und Lehre als Einheit zu begreifen. Universitäten sollten unabhängig von staatlichen Interessen und Einflüssen arbeiten, nur der Suche nach Wahrheit verpflichtet.
Meine sehr geehrten Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Köln Hauptbahnhof.
Ich bin Wolfgang Lieb. Ich war bis 2000 Staatssekretär im Wissenschaftsministerium in Nordrhein-Westfalen.
Der Sozialdemokrat hat erlebt, wie sich die Unis öffneten. Anfang der 60er Jahre haben gerade mal 5% eines Jahrgangs ein Studium angefangen. Heute ist es fast die Hälfte. Wolfgang Lieb hat die Studentenbewegung erlebt, die das Hochschulsystem demokratisiert hat. Und er war dabei, als Mitte der 70er Jahre die Gelder für die Hochschulen eingefroren wurden. Der Anteil der Hochschulausgaben gemessen an der Wirtschaftsleistung innerhalb von 2 Jahrzehnten um rund 1/3 sank. Die Zahl der Studierenden sich im gleichen Zeitraum noch einmal mehr als verdoppelte. Immer wieder hat sich die Hochschule verändert.
Es gab aber nicht diesen fundamentalen Leitbildwechsel, den wir dann ab dem Jahr 2000 erlebt haben. Im gesamten gesellschaftlichen Leben hat eine Marktorientierung stattgefunden. Und dieser Wandel hat natürlich auch die Hochschulen erreicht. Von daher war es also kein Wunder, dass die Hochschulen selbst über den Markt um Studiengebühren, um Forschungsmittel gesteuert werden sollten und nicht mehr durch demokratisch legitimierte Instanzen wie ein demokratisch kontrolliertes Ministerium oder das Parlament.
Nordrhein-Westfalen ist bei dieser Entwicklung am weitesten gegangen. 2006 verabschiedete der Landtag ein Gesetz der schwarz-gelben Regierung und ihrem Innovationsminister Andreas Pinkwart von der FDP. Das Hochschulfreiheitsgesetz regelt Organisation und Finanzierung der nordrhein-westfälischen Hochschulen neu. Sie sind jetzt nicht mehr dem Wissenschaftsministerium unterstellt, sondern rechtlich eigenständige Körperschaften, die wie Unternehmen auf dem freien Markt agieren sollen.
Das heißt, die unternehmerische Struktur mit autokratischer Hochschulleitung, mit Aufsichtsräten, hat natürlich dazu geführt, dass die Selbstverwaltung der Hochschule zurückgedrängt worden ist, ja teilweise sogar entmachtet worden ist.
Das also soll die schöne neue Freiheit des Hochschulfreiheitsgesetzes sein?
Ach, wissen Sie, der Freiheitsbegriff ist einer der Begriffe, die in der Menschheitsgeschichte am häufigsten gebraucht und missbraucht worden sind.
Neben der negativen Freiheit, also der Freiheit von äußeren Zwängen, gibt es nämlich auch die positive Freiheit. Die Freiheit, etwas zu tun.
Und wenn man einmal danach fragt, von wem ist die Hochschule frei geworden? Dann kann man sagen, sicherlich von der staatlichen und demokratischen Verantwortung. Aber sie ist unfreier geworden in dem Sinne, als dass sie sich den anonymen, angeblich objektiven Zwängen des Wettbewerbs unterstellen musste.
Dazu gehört, dass die Universitäten heute um die Studenten konkurrieren. Etwa 14.000 Abiturienten und Interessierte sind in die Dortmunder Westfalenhalle gekommen. An rund 200 Messeständen präsentieren sich in- und ausländische Hochschulen, berufsbildende Einrichtungen und große Unternehmen. Die privaten Hochschulen machen den staatlichen Konkurrenz. Sie versprechen ihren Absolventen hohe Einstiegsgehälter, pflegen gute Kontakte zu Unternehmen und bieten kleinere Kurse.
Und das muss natürlich bezahlt werden. 6.200 pro Semester, Vollzeitbereich. Das ist klar, es ist nicht günstig, aber man muss es als Investition sehen.
Für Studierende und deren Eltern spielen solche Überlegungen natürlich eine Rolle. Ihnen ist wichtig,
dass man in der Zukunft gute Chancen auf einen Arbeitsplatz hat. Dass man nicht irgendwas studiert, wo es hinterher keine Berufe oder keine Arbeitsplätze für gibt.
Ich werde meine private Uni wahrscheinlich nicht leisten können, aber sonst an sich finde ich das gut, was sie bieten. Auch, dass man nur mit so 30 Studenten in einer Vorlesung sitzt und nicht unbedingt mit 600 oder so. Das finde ich schon gut, aber ich werde wahrscheinlich nicht an eine private Schule gehen.
Bin bereit, überall hinzugehen, das ist mir eigentlich relativ egal.
Nächste Station, Gütersloh, Hauptbahnhof.
Nach Schätzungen des Finanzdienstleisters Merrill Lynch hat der weltweite Bildungsmarkt ein Finanzvolumen von 2.200 Milliarden US-Dollar jährlich. An diese Fleischtöpfe will auch Bertelsmann ran. Solange der deutsche Bildungssektor allein in staatlicher Verantwortung ist, ist er kein attraktives Geschäftsfeld. Also muss man Wege finden, den Bildungssektor aus der staatlichen Verantwortung zu lösen. 1994 gründete Bertelsmann Patriarch Reinhard Mohn gemeinsam mit der Hochschulrektorenkonferenz das CHE, das Zentrum für Hochschulentwicklung. Der erste Leiter war der ehemalige Dortmunder Unirektor Detlef Müller-Böhling. Er hat mit dem CHE die Veränderungen im deutschen Hochschulsystem maßgeblich vorangetrieben.
Ich habe Anstöße dazu gegeben, in der Tat, weil ich erlebt hatte, dass wir in dem System insgesamt erstarrt waren. Und deswegen habe ich dieses Prinzip oder die Idee, Vision der entfesselten Hochschule entworfen, in der eben Denkblockaden überwunden wurden und in dem auch neue Steuerungsmechanismen eingeführt wurden.
Dazu gehört die Einführung von Hochschulräten, die in der Regel mehrheitlich mit externen Vertretern, zum Beispiel aus Unternehmen, besetzt sind, darunter der eine oder andere Bertelsmann-verbundene Manager. Das CHE arbeitet nach eigenen Angaben noch heute nach den Richtlinien Müller-Böhlings. Im Jahr 2000 hat er ein Buch geschrieben unter dem Titel »Die entfesselte Hochschule«. Darin fordert er:
Erstens, die autonome Hochschule.
Das Rektorat soll frei über die Finanzen verfügen, der Hochschulrat soll die staatliche Kontrolle ersetzen, Studierende und Professoren sollen weniger mitentscheiden.
Zweitens, die wissenschaftliche Hochschule.
Alle Hochschulen sollen sich ein einzigartiges Profil geben. Dadurch sollen sichtbare Qualitätsunterschiede entstehen, die gemessen werden können.
Drittens, die wettbewerbliche Hochschule.
Unis sollen um Studierende konkurrieren. Ein Ranking soll die Unterschiede zwischen den Hochschulen sichtbar machen.
Viertens, die profilierte Hochschule.
Hochschulleitungen sollen unter Anleitung von Unternehmensberatern Ziele definieren und diese dann effizient verfolgen.
Fünftens, die wirtschaftliche Hochschule.
Die Bundesländer sollen Hochschulen nach Leistung finanzieren. Dazu sollen die Einnahmen aus Studiengebühren kommen.
Sechstens, die internationale Hochschule.
Studiengänge sollen in Module zerteilt werden, Abschlüsse international einheitlich sein.
Siebtens, die virtuelle Hochschule.
Lehrveranstaltungen, Verwaltung und Prüfungen sollen stärker ins Internet verlagert werden. Die meisten dieser Forderungen sind heute, 13 Jahre nach Erscheinen von Müller-Böhlings Buch, umgesetzt oder zumindest auf den Weg gebracht.
Dass vieles davon realisiert worden ist, hat sicherlich auch mit der Arbeit des CRE zu tun, das ich geleitet habe, aber keineswegs alleine. Es handelte sich da auch um einen weltweiten und insbesondere auch um einen europäischen Trend, den wir Deutschen dann verspätet nachvollzogen haben. Und insofern ist das keineswegs mein Verdienst.
Die Kritiker des CHE sehen das anders. Der ehemalige Staatssekretär Wolfgang Lieb nennt ein Beispiel.
Also der Einfluss etwa auf das nordrhein-westfälische sogenannte Hochschulfreiheitsgesetz, der lässt sich sozusagen schwarz auf weiß belegen.
Ende 2005 hat das CHE 10 Anforderungen an ein Hochschulfreiheitsgesetz formuliert. Knapp einen Monat später hat auch der damalige Wissenschaftsminister Andreas Pinkwart, FDP, seine Eckpunkte für ein solches Gesetz veröffentlicht. Die meisten Forderungen des CHE hat Pinkwart einfach übernommen.
Die Rolle der Bertelsmann-Stiftung darf man nicht unterschätzen.
Der Bamberger Soziologe Richard Münch. Ist die weitere Ökonomisierung der Hochschulen überhaupt noch aufzuhalten? Die neuen Landesregierungen in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen haben angekündigt, den Prozess zumindest in Teilen zurückzudrehen.
Das insgesamt aufzuhalten, da sehe ich kaum Möglichkeiten. Man kann es nur in Grenzen halten, dass es nicht weiter übertrieben wird.
Deutschlandfunk. Die Nachrichten.
EU-Ratspräsident Van Rompuy hat die britische Europapolitik kritisiert. In der Zeitung The Guardian warnte er Premierminister Cameron davor, die Europäische Union mit weiteren Sonderregelungen aufs Spiel zu setzen. Wenn sich jeder Mitgliedstaat nur die Teile herauspicken könne, die ihm am meisten zusagten und alle anderen ablehne, würde sich die Union schnell auflösen, meinte Van Rompuy. Cameron will die Beziehungen zu Brüssel neu verhandeln und dabei Ausstiegsmöglichkeiten für sein Land bei einigen Vorschriften durchsetzen. Der Einführung von Schuldenbremsen in den Euro-Ländern steht nichts mehr im Wege. Nach Angaben der EU-Ratspräsidentschaft in Brüssel hat auch Finnland die Ratifizierungsurkunde hinterlegt. Damit kann das Abkommen für mehr Haushaltsdisziplin mit Beginn nächsten Jahres in Kraft treten. Es soll für die gesamte Europäische Union mit Ausnahme Großbritanniens und Tschechiens gelten. Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 21 Uhr.
Deutschlandfunk, 20.10 Uhr.
Über die Liebe im Alter. Ein Feature von Maja Klaassen. Mit Katrin Risch und Hubert Flittner aus Köln und Hamburg.
Doch, was gar zu viele denken, ist bedenklich, wenn man küsst. Weine, liebe Seele, weil das Weinen leichter ist. Ja, das ist jetzt, sagen wir mal, schlecht gedichtet.
Ja, findest du? Ich finde das ja, gerade diese Wortspiele so schön.
Ja, die Wortspiele sind so schön, wunderbar. Aber das ist so, weine, liebe Seele, weil das Weinen leichter ist. Gar
zu viele denken, ist bedenklich, wenn man küsst. Also man soll küssen, aber nicht zu viel denken. Dann soll man lieber weinen. Es ist so. Ich sehe das so. Also es ist ganz irdisch eigentlich dann auch wiederum. Ja. wie Heine eben ist.
Katrin hat grüne Augen und trägt ihr rot gefärbtes Haar locker hochgesteckt. Schlank ist sie, zierlich. Sie bewegt sich wie ein junges Mädchen. Trotz der vielen kleinen Falten im Gesicht sieht sie nicht wie 72 aus. Hugbert ist 82. Er hat einen Herzschrittmacher. 1974 trafen sich Katrin und Hugbert auf einer Karnevalsfeier in Köln. Sie war 35 und er 45.
Ja. Und Katrin hat das nur ein rotes Outfit. Diese rote, unglaubliche Perücke, die ihr auch sehr gut steht, finde ich immer wieder. Muss ich mir manchmal zuliebe aufsetzen. Und dazu ein rotes, war das ein Seidennachthemd oder ein Nylonnachthemd?
Es war eigentlich Unterrock. Aber schick geschnitten.
So schick geschnitten. Und man fühlte eigentlich alles von durch. Und das hat mich sehr angeregt. Das muss man schon mal ganz ehrlich sagen.
Ja. Und das fiel auch meinem Mann dann auf und er hat mich dann
abgezogen.
Und während ich mich dann doch noch von diesem Menschen, von dem ich ja überhaupt nichts wusste, ich wusste weder, wie er heißt, noch was mit ihm ist, verabschiedet, habe ich mich noch mal so dahingestellt, an die Tanzfläche, weiß ich noch genau. Ja. Und dann sehe ich ihn schon an der anderen Dame. Und dann habe ich ihn noch mal kurz mit den Augen verabschiedet und dann bin ich gegangen.
Katrin und Hugbert leben bis heute nicht zusammen. Er wohnt in Hamburg, sie in Köln. Mit den immer gleichen Ritualen bereitet Hugbert Katrins Empfang in Hamburg vor. Er spannt ein frisches Laken auf das große Bett, tauscht die kleine Zudecke gegen eine große aus, stellt eine Flasche Wasser bereit und eine Fliegenklatsche.
So, die Fliegenklatsche ist wichtig, denn Mücken macht sie überhaupt nicht. Und da muss ich abends manchmal auf Yacht gehen.
Ein paar Stunden später ist Katrin da.
Wir haben uns nur getroffen.
Wir haben es geheim gehalten.
Geheim,
und das erste Lied, was du mir geschickt hast, das war, hatte
diese
den Inhalt.
Kassette.
Liebe muss heimlich sein. Darf keiner wissen.
Willst du dein Herz mir schenken, so fang es heimlich an. So heißt es.
Ja, das war eine geheime Botschaft.
Ich hatte damals diese roten Kassetten.
Und ich pendelte mit dem Auto von Hamburg nach Köln oder von Köln nach Hamburg und wieder zurück. Und spielte man diese Musik immer im Auto.
Ja.
Und das war eine Zusammenstellung von, ich weiß noch, aus dem Tristan und Isolde.
Ja.
Liebestod.
Liebestod.
Ich war nun gar kein Wagner-Anhänger, aber das Liebestod, das muss
ich sagen. Das war schön. Das war, und das war diese schön. Berühmte Furtwängler-Platte, die du noch hast. Die ich auch immer noch
Wahrscheinlich habe ich die auch noch.
Ja.
Und dann gibt es, da drin war dieser Bach. Willst du?
Danke, so vorne ist heimlich an.
So ähnlich geht das. Ich ja, kann nicht gut singen.
Das war, da so war, das war genau war. Aus dem Herzen gesprochen, weil ja. Die Heimlichkeit war sozusagen ein Element der Liebe, die Vertrautheit der Heimlichkeit. Und ich glaube auch, das ist auch so. Das ist auch so. In dem Augenblick, wo man dann durch Verlobung und Eheschließung nach außen tritt oder wenn die Sache bekannt wird, geht dieses Element ziemlich verloren. Es wird ja, die Sexualität vollzieht sich ja sowieso in Heimlichkeit, nicht?
Dazwischen lagen auch Leerstellen, wo wir uns entweder gar nicht sahen oder nur sporadisch miteinander Kontakt hatten oder auch schon dachten, das
geht nicht mehr
ist
weiter.
Jetzt so zu Ende. Da lebte ich auch noch
verheiratet.
Zu Hause,
ja.
Bei meiner Familie. Ne?
Das war ja auch noch ein Dauerproblem, bei mir auch. Ne? Aber hier, das ist eins der berühmten zerrissenen Bilder.
Huckbert hält ein kleines Schwarz-Weiß-Foto von Katrin hoch. Sie ist jung auf dem Bild, Pagenkopf, Rotwein in der Hand, sie blickt direkt in die Kamera. Das Foto wurde in viele kleine Fetzen zerrissen und sorgfältig wieder zusammengeklebt. Wer hat es zerrissen?
Na, Gisela, meine Frau. Die wurden klein zerfetzt und dann irgendwo mir zurückgegeben. Nicht, damit das als Zeichen, dass ich weiß Bescheid. Werner, ihr Mann, hat sich kurzgeschlossen mit ihr. Und hat gesagt, so geht's nicht weiter, das halten wir beide nicht aus. Nicht? Willst du nichts dazu sagen?
Nö, es ist schwierig.
Es ist schwierig, ja.
Ein schwieriges Kapitel der damaligen Zeit.
Das war in jeder Hinsicht auch für uns belastendes Artikel. Es ging so weit, dass wir sagen, das können wir nicht durchhalten.
Nee, du hattest ja aber vorher schon eine Freundin.
Ich hatte vorher schon eine Freundin, natürlich, ja.
Und bei mir platzte das in die sogenannte süßeste, heilste Familie Kölns. Das war diese Zeit der 70er Jahre, wo jeder was nebenbei hatte und Ehen auseinanderbrachen oder man zu dritt oder zu viert Gemeinsamkeiten machte. Also meine Freundinnen, die kriegten über Kreuz ihre Kinder in zwei Familien. Aber damals war das. Also es lag viel in der Luft. Ne? Also Wohngemeinschaften, Auflösung von festen Beziehungen.
Und das ging auch durch mein Leben natürlich.
Ja,
auch. Ja, ja. Das war irgendwie.
Ja, das war.
Die Hemmschwellen waren sehr stark herabgesetzt.
Vielleicht, um das Geheimnisvolle einer nicht alltäglichen Liebe zu bewahren, vielleicht, weil sie es lange nicht schafften, sich aus ihren Ehen zu lösen, haben Huckbert und Katrin sich nie entschieden, miteinander zu leben. Dann kam Elisabeth.
Es war eine Frau mit zwei Kindern, zwei Töchtern, die sich gerade von ihrem Mann trennte und die ich durch Zufall kennengelernt hatte. Und die gefiel mir ausgesprochen gut und sagte, das ist eigentlich jetzt eine klare Sache. Und dann suchte sie auch eine Wohnung, weil sie auszog bei ihrem Mann. Und dann fuhr sie erst mal zwei Wochen Skifahren in einer ihrer Hütten. In der Familie haben die so Hütten in der Schweiz. Fuhr sie hin. Und in dieser Zeit nahm sich Gisela das Leben. Möglicherweise im Hinblick darauf, dass ich jetzt mit einer Frau zusammenziehe. Also ich kann das nicht so genau.
Aber sie hatte doch ein ganz eigenes Leben. Sie hatte einen neuen Mann. Sie lebte in Scheidung und so. Das kann ich allein nur.
Es war alles geordnet. Und dann kam zu meiner größten Überraschung der Anruf in meinem Büro von dem neuen Mann, mit dem ich auch befreundet war. Gisela hat sich das Leben genommen. Da saß ich da so in meinem Büro und das war fürchterlich. Also das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und dann bin ich mit ihrem Auto dahin gefahren. Vor dem Haus stand schon der Leichenwagen der Stadt. Und dann bin ich da so mit schlotternden Knien rauf, kam kaum oben an, das weiß ich noch. Ging die Tür auf und da waren schon diese Totenträger. Und dann wies er mir so stumm in das Bad, wo sie lag auf dem Fußboden, da hatte sie gehängt. Ja. Und dann kam ich zurück und bei der Rückfahrt war ich so verwirrt, dass ich da noch einen Autounfall verursacht habe. Das war für mich und Elisabeth eigentlich das Ende der Beziehung. Das Kind, das unter dieser Belastung, das ging nicht weiter. Also nur, wenn ihr ein langes Leben betrachtet von alten Leuten, da sind solche Sachen drin. Und damit auch ein Packen Schuld. Ich habe Gisela auf dem Gewissen.
Ja, sagst du. Das stimmt auch nicht.
Na, aber es ist nicht da drauf, nicht? Da kannst du nichts machen.
Und du, Werner, nicht? Bis hin zu seinem Krebs. Weiß man nicht. Aber das Gewissen sagt es einem so.
Ja, es ist
das ist so eine Wahrheit, nicht?
Ja, ja, und das ist, kommt so, das Wort Sterben ist schon, etwas, das kommt, das dringt so ein in einem. Hm. Ich will nicht allein ohne dich sein, ja. Ich will dich nicht verlieren.
Es ist immer die Gefahr, nicht, dass in der Abwesenheit was passiert, nicht? Mit dem einen oder anderen.
Ja, nicht das.
Ich weiß noch, wie du plötzlich da den Zusammenbruch hattest in Bonn. Da hatte sie plötzlich viel direkt so in der Freundesrunde.
Von eins auf jetzt, die
richtig
Intensivstation.
Ja. Das war zum ersten Mal so eine Meldung. Vielleicht ist sie, kommt sie nicht durch oder so. Ne?
Ja, da habe ich auch drüber nachgedacht. Das kann wirklich sein und man merkt es nicht. Ja, ja. Man ist weg.
Eigentlich ist immer der Wunsch offen geblieben oder nicht erfüllt, zusammen zu sein, zusammen zu leben. Und der ist sicherlich mit großen Ängsten verbunden, die die damit verbundenen Opfer betreffen. Eins dieser Opfer, das wichtigste Opfer, wäre Aufgaben unserer Wohnung. Jeder müsste eine aufgeben, die er sehr lieb gewonnen hat, mit der er sich eigentlich ganz und gar identifiziert. Wir haben diesen gemeinsamen Wunsch immer wieder formuliert und haben gesagt, wie wäre es, wenn wir gemeinsam in Italien eine Wohnung hätten, nicht? Die Sehnsuchtswohnung. Nein, wir erfüllen uns diesen Wunsch zum Teil durch gemeinsame schöne Reisen und da gucken wir jetzt auch, dass sie immer schöner werden, also dass sie nicht zu viele Kompromisse machen.
Aber das ist ja nicht,
und wir
was
wollten,
ich mir wünsche, ist, dass wir mal ein bisschen länger an einem Ort sind. Wir sind umtriebig, das wimmelt von Terminen bei uns und da wünschte ich mir, also das ist mein Wunsch, dass wir da uns größere Freiräume schaffen füreinander.
Ich warte im Bett auf sie, nicht? Da kann mich auch schon mal der Schlaf so ein bisschen anziehen. Dann kommt sie rein und dann bin ich aber wieder wach und dann geht sie dann auch ziemlich schnell hin unter das Kissen und duldet nicht, dass ich eine Schlafanzughose anhabe.
Ja,
gut.
Soll
mal Licht ausmachen?
Ja, mach mal Licht aus. Ich bin auch müde, es war ein langer Tag. Ne?
Ja.
Irgendwie war es ein langer Tag. Obwohl auch schön.
Ja, war viel
schönes
los.
Wetter.
Und viel Bewegung. In beide Richtungen geschwommen, ne? Deine Seite.
Ja. Mit dem neuen, gemütlich gemachten Bett.
Ja, findest du das gut?
Ja, das ist gut.
Ich finde das auch. Also ich habe das, ich finde das ein großer Fortschritt. Der Bequemlichkeit.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 390. Je größer die Arbeitslosigkeit ist, desto mehr Bewerbungen bekommen die Firmen für jede Stelle, die zu besetzen ist, und umso mehr Arbeit hat man in den Personalabteilungen. Aber als Frau Braun vor 3 Jahren darüber eine Sendung für den Südwestrundfunk machen wollte, hatte sie ebenso große Schwierigkeiten, Personalsachbearbeiter zu finden, die bereit waren, mit ihr über ihre Arbeit zu sprechen, wie Bewerber, die sich schon oft bei einer Firma beworben haben und immer wieder Absagen bekommen haben. Frau Ostermann war aber bereit, über ihre Arbeit bei der Deutschen Bahn zu sprechen, denn sie kann sich gut in die Lage der Bewerber hineinversetzen, weil sie selber monatelang auch nur Absagen bekommen hatte. Nachdem sie ihr Studium beendet hatte, hat sie mehr als 70 Bewerbungen geschrieben, hat aber die Hoffnung, eine Stelle im Personalbereich zu bekommen, nicht aufgegeben und sich bei jeder Absage gedacht, das wäre wohl doch nicht die richtige Stelle für sie gewesen, und sich immer weiter beworben. Sie bedauert es, den Bewerbern keine individuellen Absagen mehr schicken zu können, weil seit 2006 niemand mehr wegen seines Alters, seiner Herkunft, seines Geschlechts oder seiner Religion benachteiligt werden darf. Deswegen muss sie die Absagen ganz allgemein formulieren, ohne Gründe für die Absage zu nennen. Die Art der Absage richtet sich aber doch danach, wie weit der Auswahlprozess schon fortgeschritten war, ob der Bewerber also gleich abgelehnt worden ist oder ob es schon zu einem Telefoninterview, einem Vorstellungsgespräch oder einem Bewerbungsgespräch mit ihm alleine oder mit anderen zusammen in einer Gruppe gekommen ist. Wer Personalreferent werden will, muss studiert haben, aber im Personalbereich gibt es auch Stellen, für die man nicht studiert zu haben braucht. Einer, der mal Personalreferent werden will, hat, weil er sich immer noch bewirbt, verlangt, dass sein Name in der Sendung nicht genannt wird. Er hat wohl schon 200 oder 300 Bewerbungen verschickt. Beworben hat er sich bei Autokonzernen, Energiekonzernen, Pharmaunternehmen, Versandhäusern, Verlagen, Unternehmensberatungen, Personalvermittlungen und Zeitarbeitsfirmen, sogar um Praktikumsplätze, selbst ohne jede Bezahlung, nur um erstmal Berufserfahrung sammeln zu können. Meist bekommt er die Absage schon nach 2 Tagen. Ein Bekannter von ihm hat sogar schon mal nach 1 Stunde und ein paar Minuten die Absage auf eine Bewerbung übers Internet bekommen. Eine Betriebsbefragung hat ergeben, dass 2008 fast 1/3 aller Neueinstellungen über persönliche Kontakte, Empfehlungen durch eigene Mitarbeiter der Firma und übers Internet zustande gekommen sind, 1/4 über eine Zeitungsanzeige. Bei der Bahn werden die meisten Stellen dadurch besetzt, dass 90% der Auszubildenden nach Abschluss ihrer meist 3-jährigen Lehrzeit die Übernahme ins Angestelltenverhältnis angeboten wird. Man bietet ihnen also an, ihrem Ausbildungsvertrag einen Arbeitsvertrag folgen zu lassen, und die meisten nehmen dieses Angebot gerne an. Frau Ennen ist in der Personalabteilung eines großen deutschen Verlags ausschließlich für den Bereich Praktika und Abschlussarbeiten zuständig. Da musste sie sich 2009 mit einer Praktikantin zusammen um 5.500 Bewerbungen kümmern, sodass sie für eine Bewerbung nur höchstens 2 Minuten Zeit hatte, um zu entscheiden, ob der Bewerber eine Absage bekommt oder ob sie seine Bewerbung an eine Abteilung im Verlag weiterleitet, in der er Material für seine Examensarbeit, zum Beispiel in Betriebswirtschaftslehre oder Wirtschaftswissenschaft, sammeln oder einen Praktikumsplatz bekommen könnte. Frau F. ist schon über 50. Sie war viele Jahre lang bei derselben Firma und nun schreibt sie schon jahrelang Bewerbungen und wünscht sich, nur diesen Marathonlauf endlich beenden zu können. Aber vor allem auf Stellenanzeigen in den Zeitungen bekommen die Firmen zu viel Bewerbungen. Ein Satiriker hat deshalb vorgeschlagen, auf so ein Stellenangebot mal selber eine Absage zu schreiben. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 390. Danke.